Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank, Birgit, für das herzliche Willkommen hier in eurer Reihe. Ich bin es nicht gewohnt, vor so vielen Leuten zu sprechen. Bin verheiratet mit Michaela, habe zwei Kinder, der Silas und die Elea, die sind jetzt wahrscheinlich bei der Kinderstunde. Und die Michaela, ich weiß nicht, wie gut ihr mich kennt, wir haben mal einen Gebetsabend hier gehabt, irgendwann mal vor einiger Zeit, bestimmt schon 2 Jahre oder 3 Jahre her, habe ich auch schon mal hier gepredigt. Michaela, die arbeitet im SCM und sie hat mir gesagt, da sind einige Kollegen auch unter Umständen hier in der Gemeinde und ich soll bloß auch gut predigen. Und ich habe mir jetzt überlegt, wir machen das einfach so, also wenn die Predigt richtig stark war, dann war es die starke Frau hinter mir, die dafür verantwortlich ist. Wenn sie richtig schlecht war, dann wisst ihr, wie stark meine Frau sein muss, dass sie so einen Mann erträgt. Also so bleibt dann unser Ehefrieden wahrscheinlich bewahrt und wir kommen alle gut und unbeschadet wieder aus der Nummer raus. Nee, ich freue mich wirklich, unter euch zu sein. Und was mir auf dem Herzen liegt, auch ich bin ja auch Pastor einer Gemeinde und das finde ich ist jetzt auch das Besondere, wenn man jetzt in einer anderen Gemeinde spricht. Wir machen zeitgleich Gottesdienst und bekommen das eigentlich gar nicht so richtig voneinander mit, was hier läuft. Man weiß zwar und man kennt sich so ein bisschen, so, aber hier wird Gott angebetet, richtig stark im Lobpreis, so wie es bei uns auch angebetet wird und das ist gut. Das ist Gottes Reich, dass es viele Gemeinden in Böblingen gibt. Und ich wünsche mir, dass die Gemeinde noch stärker wird und noch mehr wächst. Und ich merke, das braucht, wenn man dann so im Gemeindealltag ist, dann braucht es auch Entscheidungen zu sagen, hey, wir sind aber nicht, wir wollen auch nicht allein bleiben für uns, sondern wir wollen über den Tellerrand rausschauen. Und wir haben jetzt eine Größe und da haben wir auch schon Begegnung gehabt, da kann man das noch machen. Wir gehen im Sommer andere Gemeinden besuchen, weil wir sowieso so wenig sind und dann ist so ein Gottesdienst, dann sind alle im Urlaub und so. Und so waren wir letzten Sommer auch bei euch zu Gast als Wendepunktgemeinde, einfach nur in eurer Reihe und das hat uns auch sehr gut gefallen. Dieses Jahr sind wir bei den Baptisten, nicht weil es uns eben hier nicht gefallen hat, sondern einfach weil wir die anderen Gemeinden, wo es möglich ist, vom Raum und Platz her einfach auch gern besuchen wollen. Und ich glaube, das ist wirklich in Gottes Sinn und ich denke auch für euch und ich erlebe euch auch so, ich denke an die Lähm-Geschichte, das ist auch was Überkonfessionelles. Ich glaube, dass Jesus da wirklich eine Bewegung hier in Böblingen entfachen möchte, wo über die Gemeinde hinausgeht. Und da liegt ein ganz besonderer Segen drauf. Ich glaube, das ist so stark auch diese Lähm-Geschichte, die Ehearbeit, ist mit auch so stark, weil unterschiedliche Gemeinden an einem Strang ziehen, so wie es sein soll. Und das wünsche ich mir, dass es einfach immer mehr und stärker wird. Und ich glaube, es gibt so viele Leute da hier in Böblingen, die Jesus noch nicht kennen, da brauchen wir keine Angst haben, dass wir uns irgendwie gegenseitig Konkurrenz machen. Sondern ich glaube, wenn man den Fokus darauf hat, dann müssen wir alle samt miteinander anbauen. Mir vielleicht vor euch, aber ihr seid ja auch schon in Planung, von dem her seid ihr so da, was das angeht, auch schon wieder ein Stück weiter. Okay, würde gern loslegen. Ihr wisst jetzt schon das Thema, normalerweise sollte es eine Überraschung sein, ist es jetzt nicht. Ertappt, habe ich mal den ersten Punkt genannt. Und da wollte ich euch was erzählen, was mir als Schüler passiert ist und hängen geblieben ist. Wir hatten einen Mathelehrer und der hatte aus meiner Sicht so 2 Seiten. Der war sehr streng auf der einen Seite in Mathematikunterricht und ich hatte wirklich Angst irgendwie in Mathe. Irgendwann später, wo der Lehrer gewechselt hat, war ich da richtig gut drin, aber in der Zeit war es ein bisschen schwierig, hatte Angst, Fehler zu machen und so. Der hatte einfach so eine Strenge. Der war aber überzeugter Christ. Sein Rallye-Unterricht war echt super. Richtig stark. Ich habe mich jedes Mal auf Religion gefreut, weil der die Geschichte, der hat einen so reingenommen. Also er hatte irgendwie so die beiden Seiten, aber er hatte eben auch diese Strenge. Und bei dem war es so, wenn man die Hausaufgaben vergessen hat, dann hat man irgendwie einen Strich bekommen. Also man wurde am Anfang gefragt, wer hat die Hausaufgaben nicht gemacht, dann musste man strecken. Dann hat man einen Strich bekommen bei irgendwie einer bestimmten Anzahl, so ähnlich wie die Punkte in Flensburg. Gab es nicht den Pappendeckel weg, aber man muss vielleicht irgendeine Strafarbeit machen oder irgendwas. Auf jeden Fall war die Situation so, dass ich oft auch nicht die Hausaufgaben gemacht habe. Oder einfach so auf dem Schulweg noch im Bus mit Hilfe meiner Mitschüler, wie man es nicht machen sollte. Aber ich habe es halt so gemacht. Da hatte ich sie nicht. Ich habe gestreckt, wahrscheinlich auch nicht gleich so, dass er mich gleich sieht. So ein bisschen zaghaft, aber ich habe gestreckt. Er hat mich nicht gesehen, nimmt mich dran. Und dann sagt er, oh, jetzt gibt's Arrest. Das war immer sein Wort. Und dann hat er immer so gemacht, ich weiß die nur, jetzt gibt's Arrest. Und ich bin zusammengezuckt, das Bild hier ertappt. Ich habe zwar gewusst, ich habe gestrickt, aber wer glaubt mir das jetzt noch? Und dann war es richtig stark, dann ist einer meiner Klassenkameraden aufgestanden und hat gesagt, hey, der Matthias hat sich gemeldet. Und der Lehrer hat gemeint, okay, gut, wenn es so ist, Entschuldigung, und die Sache war gegessen. Ich hatte jemanden, der mir zur Seite gesprungen ist. Aber da kann ich nachempfinden, wie es ist, wenn man so wirklich ertappt ist. Es irgendwie, ich war ja nicht ganz unschuldig in der Geschichte. Ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht, obwohl ich gestrickt habe. Und du gefühlt keine Verteidigung hast. Du bist der Situation total ausgeliefert. Und so kommt sich wahrscheinlich das Mädchen hier vor. Alle Finger zeigen auf ihn. Kein Finger, der ihr irgendwie helfen könnte. Ertappt. Und darum geht es auch in der Geschichte, die ich euch jetzt nochmal vorlesen möchte, aus dem Johannes 8, die Verse 2 bis 11 lese ich euch da. Frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster den Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Älteren, und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in seiner Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass ich hier nicht von dir erzählen muss, Herr. Ja, sondern dass du mitten unter uns bist. Und ich bitte dich jetzt einfach um deinen Heiligen Geist, Herr, dass du uns aufschließt, dein Wort, dass du es einfach zu Herzen sprechen lässt, dass es einfach klar ist, es wird jetzt nicht von vorne irgendwas erzählt, sondern du bist derjenige, der spricht. Und ich gebe einfach die ganze Predigt, das ganze Konzept, alles in deine Hand und bitte dich, dass du es ja jetzt nimmst und austeilst nach deinem Wille. Amen. Als erstes steht die Anklage. Und ich habe euch schon gesagt, so dieser Finger, oder habt das Bild gesehen, dieser Finger, das ist für mich so eine Geste, wo Anklage zeigt. Wenn ich so mit dem Finger auf euch zeige, da kennt ihr das Sprichwort, dass vier auf mich zurückzeigen und so weiter. Aber was bedeutet das eigentlich? Für mich ist das eine Geste, von mir weg. Der da. Ich habe nichts zu tun mit der. Die ist die Sünderin. Von mir weg. Das ist so die Geste, die mir bleibt. Und natürlich ziemlich gnadenlos, weil diesem Finger kann man nicht mehr ausweichen. Deshalb sagt man es vielleicht auch mancher Kinder. Man zeigt nicht mit dem Finger auf andere Leute. Ich habe es jetzt getan, aber nur um der Predigt willen. Also eine Geste, wo von sich weg zeigt. Abstand zu der Person. Und ich will zuerst mit euch mal die Seite der Anklage angucken. Da wäre die erste Frage, wer klagt an? Und es sind da, heißt es, die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich diese Begriffe höre, dann gehe ich innerlich auf die Stanz und sage, ah, die Schriftgelehrten und Pharisäer. Blöderweise habe ich jetzt Theologie studiert. Jetzt bin ich schon mal ein Schriftgelehrter. Aber vielleicht sage ich jetzt, oh, die Pharisäer. Und wenn ich mir aber diese Gruppe an Menschen angucke, dann sind die mir näher, wie es mir lieb ist, um ehrlich zu sein. Weil das waren diejenigen, denen die Bibel wichtig war. das waren nicht diejenigen, die da Synkretismus betrieben haben und jedem das seine religionsmäßig und die Römer, mit denen kann man sich doch auch engagieren. Nee, das waren die, ich sag's jetzt mal im Neudeutsch, Bibeltreue. Das sind die Pharisäer. Und das sind diejenigen, die hier anklagen. Das heißt, das ist nicht die böse Welt außerhalb, das sind ja auch so Begriffe, die man manchmal so hat, sondern es sind Menschen in der eigenen Reihe. Menschen, die es eigentlich ganz ernst meinen mit Jesus oder mit Gott, besser gesagt, nicht mit Jesus. Bei uns ist vielleicht dann Jesus an der Stelle. Und ich möchte den Finger nicht zu schnell auf diese Menschen zeigen. Aber dies sind diejenigen, die hier anklagen. Und sie geben sich gesetzestreu oder fühlen sich im Recht, aber wenn man den Text anguckt, dann sieht man, dass ihre Anklage eigentlich nur Mittel zum Zweck ist. Denn weshalb klagen sie diese Frau vor Jesus an? Da heißt es, um Jesus eine Falle zu stellen. Es geht eigentlich gar nicht in erster Linie um die Frau. Es geht darum, Jesus in die Pfanne zu kriegen. Es geht um Anklage, um der Anklage willen. Weil sie wollen Jesus anklagen. Das ist die Motivation. Und jetzt muss ich auch wieder aufpassen, weil also Jesus ist mir heilig. Den würde ich doch nie anklagen. Das waren die blöden Pharisäer und die Schriftgelehrten hier, die das tun. Aber dann muss ich ganz, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, stelle ich fest, dass wenn in meinem Leben Anklage laut wird, und das wird in meinem Leben auch laut oft, dann sind es Punkte, wo es mir vielleicht selber nicht gut geht. Also Tage der Anklage sind für mich Tage, wo ich zum Beispiel nicht ausgeschlafen habe. Dann kann mich die Mücke an der Wand verrückt machen. Dann habe ich Streit mit Michaela oder meinen Kindern und mich regt alles sofort furchtbar auf und ich klage dann auch an und sage das und das und das. Aber ist das wirklich dann die Sache an sich oder ist es nicht eher das Problem, das ich habe mit mir selber? Oder Stress oder Sorge sind Tage der Anklage. Und dann merke ich, dann bin ich plötzlich auf einer ähnlichen Ebene wie die Schriftgelehrten und Pharisäer. Ich benutze Anklage als Mittel zum Zweck, als Ventil für meinen Frust, den ich schiebe. Die Pharisäer, und das ist, wenn es schon so anfängt, geht es natürlich auch nicht gerade besser weiter. Die verübt Ungerechtigkeit im Namen der Gerechtigkeit. Die geben sich als die Supertheologen und schlauen Leute und sagen zu Jesus, was im Gesetz steht. Aber diese Pharisäer und Schriftgelehrten nehmen an dieser Stelle das eigene Gesetz nicht wirklich ernst. Denn wenn sie das ernst nehmen würdet, dann müssten sie nämlich den Ehemann genauso mitschleppen. Nicht den Ehemann, sondern den Mann, mit dem die Frau fremdgegangen ist. Weil so steht es im Gesetz. Von dem Mann ist überhaupt gar keine Rede in der Geschichte. In 3. Mose 20, 10 heißt es, wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn ein Mann Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, müssen der Ehebrecher und die Ehebrecherin getötet werden. Also wenn schon, dann beide. Es ist ein vorweggenommenes Urteil, wo die Schriftgelehrten und Pharisäer hier fällen, geben Jesus eigentlich gar nicht so eine große Antwortmöglichkeit, könnte man meinen. Sie sagen ihm, was er zu tun hat, indirekt. Aber sie nehmen das Gesamte der Schrift gar nicht ernst. Ihnen geht es nicht um die Schrift. Das zeigt sich auch da, wo sie die Schrift zitieren. Und es soll eine Falle für Jesus sein. Ich will euch kurz sagen, wie die Falle aussieht. Die eine Möglichkeit, die Jesus jetzt hätte, wäre, dass er der Frau vergibt. Und dann würden wahrscheinlich die Pharisäer und Schriftgelehrter ihm vorwerfen, dass der ja auch nicht so gnädig ist und so voller Liebe. Er wird sein Image beschädigen, das er sich aufgebaut hat, als derjenige, der Sünder hilft, der Kranke heilt, der mit Menschen unterwegs ist. Und sie würde ihm garantiert mangelnde Gesetzestreue vorwerfen. Die andere Variante wäre, Jesus lässt sie hinrichten. Was sie sich wahrscheinlich auch nicht vorstellen können. Aber wenn er das macht, dann verstößt er gegen römisches Recht. Weil die Juden damals durften keine Hinrichtungen vollziehen. Und sie hätten auch da einen Grund, ihn anzuklagen vor den Römern. Und zu sagen, hier, der hat die Frau hingerichtet. Jetzt seid ihr am Zug. Was die ganze Aktion der Pharisäer zeigt, ist, dass sie auf jeden Fall in keinster Weise offen sind für das Urteil, das Jesus spricht. Und das ist auch etwas, was ich von Anklage von mir selber kenne. Weil dann will ich gar nicht irgendwie eine Lösung, wenn ich so drauf bin, sondern ich habe ein Ventil, ich habe einen Schuldigen und der soll auch bitte schön schuldig bleiben. Und in der Situation will ich auch nichts anderes hören. Und so ist es bei den Pharisäern auch. Sie wollen jetzt eine der beiden Varianten und dann wollen sie weiter fortschreiten. Sie sind nicht offen für Jesu Wort. Ist die Geste auch hier von mir weg? Rückt mir nicht zu nahe? Ich will eigentlich dich gar nicht hören. Ich will nur kurz, dass du irgendwas sagst und dann können wir dich anklagen. Dann gibt's hier noch die Seite der Angeklagten. Das ist die Ehefrau. Die ist erstens ist sie Täterin. Ohne Frage. Sie wird in flagranti erwischt, heißt es da. Sie kann die Schuld nicht leugnen. Es ist irgendwas vorgefallen, Ehebruch. Wir wissen zwar nicht genau was, könnte sogar eine Vergewaltigung sein. Man weiß es ja nicht, was da war, aber sie wird in flagranti erwischt. Hat irgendwie mit Schuld zu tun, also die Anklage stimmt. Sie ist irgendwie schuldig geworden, wahrscheinlich. Außer sie wurde vergewaltigt oder so. Aber es ist was passiert, was nicht passieren hätte dürfen. Und sie fühlt sich garantiert auch schäbig oder nicht so, dass sie sagen wird, die haben alle gar nicht recht. Aber gleichzeitig ist sie eben auch Opfer. Nämlich Opfer dieser Intrige, die Pharisäer da entfacht haben. Sie ist diejenige, die nur instrumentalisiert wird. Und sie erfährt eben dann auch Ungerechtigkeit in dem ganzen Prozess. Selbst wenn sie aktiven Ehebruch begangen hat, und das auch aus Überzeugung, aus Verblendung, aus was auch immer gemacht hat, erfährt sie an dieser Stelle Ungerechtigkeit, weil das Gesetz gar nicht wirklich angewandt wird, so wie es angewendet werden sollte. Und weil sie auch keine Verteidigung hat, sondern das Urteil eigentlich schon feststeht. Sie wird nicht gehört, ihre Geschichte, wie es dazu kam, ist unwichtig. Oder kommt zumindest auch hier in der Bibel an der Stelle nicht vor. Dann gucken wir jetzt mal auf die Seite des Richters. Ich meine, Jesus wird ja von den Pharisäern eigentlich in die Position geschoben. Aber jetzt ist er nun mal derjenige, der richten soll. Ob das jetzt unlauter war oder nicht. Und dieser Richter steht dann auf nach langer Zeit, er malt was im Sand und reagiert nicht gleich. Aber dann steht er auf und sagt diesen bekannten Satz, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und damit sagt er eigentlich, derjenige, der das Urteil vollziehen kann, derjenige, der wirklich urteilen kann und beurteilen kann, derjenige, der eigentlich Richter ist, der muss sündlos sein. Der hat das Recht dazu, zu verurteilen und zu urteilen. Und ich denke, wir haben das an anderer Stelle im Neuen Testament auch. Die ganze Stelle, wo es ums Richten geht, die sind ziemlich hart und radikal und ich glaube, das ist auch wichtig so. Richtet nicht, sofern ihr nicht gerichtet werdet. Wer bist du, der du richtest, kommt im Römerbrief. Gibt viele Stellen, wo ganz klar ist, richten ist nicht unser Job. Und wieso ist es nicht unser Job? Weil wir nicht sündlos sind. Weil ich auch nicht sündlos bin. Ich habe euch erzählt von den Tagen der Anklage, die auch in meinem Leben sind. Wenn ich sündlos wäre, dann wüsste ich darum und würde souveräner handeln. Bin ich aber nicht. Ich bin anfällig. Für Fehler, für Dinge, die mir rausgehen und so weiter. Und wenn wir dran glauben, und wir haben es gesagt, die Dreieinigkeit ist heute der Tag wohl, wo wir das feiern, dass Jesus wirklich ein Bild, nicht nur ein Bild ist, sondern das, was er tut, immer dem entspricht, was Gott tut hier. Wenn er wirklich ein Spiegel Gottes ist auf der Erde, wie handelt dann Gott als Richter? Das, was Jesus hier tut mit der Ehefrau, das ist ein Bild für den Richter Gott. Letztlich. Zumindest wenn wir das ernst nehmen, was auch im Johannesbrief, Johannesevangelium steht, wo er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Genau, Jesus zeigt Gott als Richter. Und das zeigt mir auch, er als Richter, der ja allein der Sündlose ist, er könnte mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, weg von mir. Du hast nichts mit mir zu tun. Ich bin rein, du bist unrein. Und dieser Richter macht das nicht. Und das ist ein Bild für die Liebe Gottes und nicht nur ein Bild, das ist die Realität. Das ist das, wie Gott richtet. Nicht weg von mir. Das ist nicht die Geste, die hinter seinem Richter steht. Er hätte das Recht, aber er tut's nicht. Er sagt später zu der Frau, wenn dich keiner verurteilt hat, ich tue es auch nicht. Das ist sein Wesen, wie er mit Sünde umgeht. Ich habe mir überlegt, wie die Fingergeste aussehen könnte, die Jesus macht. Und da ist mir das Bild eingefallen. Als der Silas noch kleiner war, oder Elia auch, da wollten die oft meinen Finger, weil sie den ganz umklammern können. Und ich glaube, das ist das Bild, wie Gott richtet. Dieser Finger ist nicht nur ein Finger, der Nähe demonstriert. Das ist es auch. Sondern es ist auch ein Finger, der hilft. Wenn der Silas meinen Finger wollte, wollte er es, wenn es die Treppe hochging, dass er nicht hinfällt. Gott ist ein Gott, der euch hilft, der mir hilft, der uns hilft in unserer Schwachheit und in unserer Sünde. Das ist sein Richten. Er richtet auf. Er verurteilt nicht. Er streckt uns den Finger entgegen, dass ihn mir ergreift. Wenn das ein Bild ist für Gott als Richter, dann ist es auch ein Bild für das Gericht Gottes. Und ich weiß nicht, was ihr für Vorstellungen habt. Es gibt ja auch konkrete Stellen im Neuen Testament, wo er die Schafe von den Böcken trennt und mit Hölle und allem drum und dran. An dieser Stelle im Johannesevangelium zeigt uns Jesus ein anderes Bild von Richter, wie er es eigentlich auf dem Herzen hat. Nämlich nicht dieses von dir weg, von mir weg, sondern zu mir her. Kommt zu mir her, ihr Mühseligen und Beladenen. Ich will euch erquicken. Sind die nur beladen, unschuldig beladen? Oder ist es an der Stelle nicht auch unsere Schuld, die schwer wiegt, wo wir kommen dürfen? Und es gibt eine Parallelstelle zu einer Geste, die Jesus hier verwendet. Und diese Geste umschreibt eigentlich das Gericht Gottes. Das ist nämlich das, dass er sich niederkniet und im Sand irgendwas hinschreibt. Und ich habe die meisten Kommentare, die sagen so, ja, der geht so gar nicht so, zeigt, wie, dass ihn das eigentlich überhaupt nicht interessiert. Das beinhaltet es natürlich auch rein von dem, wenn man die Geschichte so mal Revue passieren lässt, ist es das so, dass wenn da einer abwesend, halb abwesend den Sand rein macht, dann demonstriert es auch, hey, mich interessiert das jetzt nicht, euer Problem. Aber da steckt viel mehr dahinter. Das ist ein Hinweis auf den Bibeltext, da steht in Jeremia 17, 13. Und ich glaube, da kriegt die ganze Geschichte noch mal viel mehr Tiefgang. Da heißt es, Herr, du bist die Hoffnung Israels. Wer sich von dir löst, wird scheitern. Und wer von dir abfällt, dessen Namen wird wie in den Staub geschrieben sein und schnell vergehen. Denn er hat den Herrn verlassen, die Quelle des lebendigen Wassers. Das ist eine Stelle, wo Gericht umschreibt. Wir kennen es vielleicht in einem anderen Psalm, der ist vielleicht präsenter. Psalm 1, da heißt es, das ist ja das mit dem glückselig, die im Gesetz des Herrn unterwegs sind und so weiter, die werden sein wie der Baum, gepflanzt an den Wasserbächen und so. Und da heißt es in Vers 4 bis 5, ganz anders aber ergeht es den gottlosen Menschen. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Vor dem Gericht Gottes bestehen sie nicht und finden keinen Platz unter den Gottesfürchtigen. Gericht Gottes wird da in beide Stellen so beschrieben, wie was verweht. Wenn er in Staub schreibt, in Sand geschrieben zu sein, da kommt irgendwann ein Wind und du siehst nichts mehr davon. Und so sind die Gottlose, auch nach dem Psalm wie Spreu, wo der Wind reinkommt und sie sind weg. Das ist das Bild, was da dahinter steckt. Und das ist letztlich auch das Bild, was in der Geschichte ja tatsächlich passiert. Denn die Pharisäer, die sind nachher weg. Die Frau bleibt vor Jesus. Da gibt es auch dieses Weg und dieses Bleibe. Wollen wir mal gucken, welches Kriterium für das, was das Kriterium für das Urteil ist letztlich. Wer sind diejenigen, die bleiben? Wer sind diejenigen, die wie der Wind verstoßen werden? Und da heißt es eben in dem Jeremia, im Vers vorne dran, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Mit seinem Herzen vom Herrn weiche ist Beziehung. Und verflucht ist derjenige, der Fleisch für seinen Arm hält. Das heißt letztlich, der menschliche Lösungen sucht. Das ist derjenige, der nur auf Menschen setzt und nicht auf Gott. Der wie Spreu wird es vergehen. Und das ist das, was die Pharisäer an der Stelle auch leben. Sie beraten sich, wie sie Jesus wohl aus dem Weg kriegen. Das ist letztlich fleischliche Hilfe. Überlegen sich eine Intrige und handeln dann auch danach. Im Psalm 1 heißt es, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, der den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötzer sitzt, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Auch da ist es wieder der Rat der Gottlosen. Das ist genau das Gleiche. Der nicht die Lösung nur im Menschlichen sucht, sondern eben sich Gott zuwendet und bei ihm bleibt. Und ich glaube auch dieses, was da drin steckt, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn, da heißt es eigentlich Weisung. Ich glaube, da geht es eben auch nicht um den Buchstabe und dass man irgendwie nur das Bibelwissen gehäuft hat. Lust an der Bibel. Wenn du nur Lust an der Bibel hast und nicht am Herrn, dann stimmt was nicht. Sondern ich glaube, wenn ich die Bibel aufschlage, dann ist das Beziehung, dann sage ich, Herr, sprich zu mir, was möchtest du mir sagen durch den Bibeltext und so weiter und so fort. Und dann kommen Weisungen des Herrn in mein Leben rein. Das ist eigentlich gemeint, da geht es auch um Beziehung, auch in dem Psalm. Und in Jeremia heißt es, er hat den Herrn verlassen, die Quelle des lebendigen Wassers. Den Herrn verlassen, das ist das, was Gericht kennzeichnet. Die Beziehung zu verlassen. Und dann kann es sein, wir haben vielleicht irgendwelche komische Sündevorstellungen, dass wir sagen, da ist der Ehebruch, da sind irgendwelche sexuelle Verfehlungen und das ist das Schlimmste, was geht und wir zeigen mit dem Finger da drauf und so und weisen von dem ab, wo es bei uns vielleicht klemmt, irgendwelche Untreue, Lüge, keine Ahnung, dass man es vielleicht mit dem Finanzamt nicht so ernst nimmt, alles Mögliche, was vielleicht dann als Kavaliersdelikt handhabt wird. Und Jesus sagt da auch zu der Schriftgelehrten, wehe euch, ihr Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und Dill und den Kümmel und habt wichtigere Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Und das Wichtigste des Gesetzes ist eigentlich, sich selbst zu lieben und den Nächsten wie sich selbst und Gott zu lieben. Das ist eigentlich das Gesetz auf den Punkt gebracht. Beziehung. Beziehung ist das Gesetz. Nicht Buchstabe, sondern Beziehung. Und die Frau, die bleibt eben in ihrer Schuld bei Jesus. Also schuldig mit im Sinne dessen, dass man einen Stein werfen könnte, sind ja beide. Die Frau und die Pharisäer und Schriftgelehrte. Aber der große Unterschied ist, dass die Frau bleibt, wie angewurzelt stehen und wartet, ob Jesus vielleicht den Stein wirft. Ich meine, die hätte ja in dem Moment auch abhauen können. Die Menschen um sie rum sind da, aber vielleicht war sie auch so perplex, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie geblieben und sie erlebt den Freispruch Jesu. Die Pharisäer haben das nicht erlebt. Die waren weg. Die wurden irgendwie auch ertappt von ihrer Sünde. Ich denke, da war auch ein Schuldbewusstsein da. Waren aber wahrscheinlich beschämt, wie auch immer. Ihnen war das Ansehen wahrscheinlich vor den Menschen wichtiger. Sie haben eben dort auch dort wahrscheinlich auf Fleisch geachtet auf die Menschen um sie rum, dass sie sich verkrümelt haben und sie erleben den Freispruch Gottes nicht. Ich bin mir sicher, wenn die Pharisäer gekommen wären und sich zu der Frau gestellt hätten und gesagt, den Herr, vergib mir. Jesus hätte ihnen vergeben von ganzem Herzen. Und er hat sich gefreut und da wäre Freude im Himmel gewesen. Garantiert. Aber die Pharisäer entscheidet sich zur Flucht. Es gibt ja viele Stellen, wo es heißt, wer sich verurteilt, verurteilt sich selbst. Und das erlebt man an der Stelle eben auch. In Sprüche 17, 14 heißt es, wie einer, der Wasser entfesselt, so ist der Anfang eines Streites. Bevor der Rechtsstreit losbricht, lass ab. Wie einer, der Wasser entfesselt. Ich glaube, da geht es nicht um Meinungsverschiedenheiten, die sind wichtig, die auch zu kommunizieren, sondern da geht es um Rechtsstreit. Und wenn es schon mal um einen Rechtsstreit geht, dann geht es darum, wer hat Recht. Und das gehört in die Kategorie von Anklage. Da brauche ich dann einen Richter dazu, der sagt, der möglichst mir Recht gibt, nicht dem anderen natürlich. Und das heißt es, wenn du das schon anfängst, dann lass lieber ab. Das ist wie wenn du einen Damm mit einem Hammer an den Damm schlägst. Der Damm wird brechen und er wird dich überfluten und du hast keine Chance. Du kommst aus der Nummer nicht mehr raus. Sprüche 17, 13 heißt es, wer Gutes mit Bösem vergilt, von dessen Haus wird das Böse nicht weichen. Das ist das, was die Pharisäer getan haben. All das Gute, was Jesus getan hat, war ihnen egal oder vielleicht hat es sogar gerade deshalb gestört. Auf jeden Fall wollten sie einen Anklage und haben das mit Bösem vergelten. Und sie kamen aus der Nummer nicht mehr raus. Aber ich glaube, wenn sie geblieben wären vor Jesus, dann wären sie genauso rausgekommen wie die Ehefrau, die Ehebrecherin. Die kam aus der Nummer auch nicht mehr raus. Was passiert ist, ist passiert. Und so ist es nun mal mit Sünde. Ist bei mir nicht anders wie bei euch auch. Wir kommen aus der Sünde nicht von selber raus. Wir brauchen da Jesus. Deshalb ist die Frage, was tun, wenn es passiert? Ich habe euch gesagt, bei mir gibt es ja auch solche Zeiten, wo Anklage da ist. Und ich glaube, der Hauptpunkt ist einfach das, wie die ganze Geschichte hier verläuft. Bleib ich dann bei Jesus oder verschwinde ich klammheimlich aus der Nummer? Stelle ich mich dazu und sage, Herr, ich bin schuldig geworden da. Vergib mir. Kann ich, wenn Jesus dann zu mir spricht und sagt, hey, guck mal, da gibt es eine ganz andere Perspektive, du hast dem Unrecht getan. Bin ich dann zu stolz oder sage, gehe ich dann auf den Nächsten zu, an dem ich dann auch schuldig geworden bin und sage, Herr, nicht Herr, sondern hey, vergib mir, ich bin da schuldig geworden an dir. Ich glaube, Jesus will uns diesen Weg der Vergebung lehren. Er will, dass wir in Frieden mit ihm leben, in einer intakten Beziehung. Und das funktioniert nur, wenn mir da, wo Anklage ist, davon abkommt und sagt, ich lasse Jesus da reinsprechen, ich bleibe bei ihm, ich suche Vergebung, ich stelle Jesus über mich. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Weil wenn Anklage in mir ist, dann will ich diesen Satz von Jesus nicht hören, um ehrlich zu sein. Dann will ich nicht hören, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, weil dann will ich, dass der andere drankommt. Und ich bete dann darum, dass da, was weiß ich, was passiert oder sonst irgendwas. Ich wünsche mir eigentlich das Gegenteil von dem, was Jesus macht. Stelle ich dann Jesus über mich und sage, aber du bist der Herr. Und ich weiß, dass du Wege des Friedens und der Liebe hast. Dass du Wege hast, wo ich wieder frei werde, auch von Anklage. Und voller Liebe auch für meinen Nächsten. Jesus ist gekommen, um zu bleiben. Er ist der Gott mit uns, in unserer Schuld, in unserer Schwachheit. Er ist derjenige, der zu dir sagt, wenn dich andere nicht verurteilen, dann verurteile ich dich nicht. Ich verurteile dich nicht. Ich bin nicht derjenige, der auf dich jetzt den Stein wirft. Jetzt, wo dir gerade die Sünde vor Augen sind, die du begangen hast, wo du mit Recht verurteilt werden könntest von mir. Ich bin nicht derjenige, der wirft, sondern ich bin derjenige, der dir die Hand reicht. Und ich bin derjenige, der dich genau aus diesem Schlamassel zieht, wo du jetzt drin bist. Manchmal denken wir vielleicht als Christen, du hast einmal dein Leben übergeben und dann läuft's. Dann bist du selber verantwortlich. Sündige hinfort nicht mehr, sagt er zu der Frau auch. Und ich glaube, das geht nur in Beziehung zu Jesus. Und ich glaube, wenn ich in Beziehung zu ihm lebe und aus ihm heraus agiere, dann sündige ich nicht, das stimmt. aber auch ich als Christ und Nachfolger und der es wirklich ernst meint, handle nicht immer aus Jesus raus. Und in dem Moment, wo ich aber nicht aus ihm heraus handle, weiß ich, er bleibt. Und er verurteilt mich auch als Christ nicht, auch da, wo ich schon länger mit ihm unterwegs bin. Vielleicht kommt das Lobpreisteam gerade mal nach vorne schon. Und ich will euch einfach einladen in den zweiten Lobpreisteil, dass mir bewusst jetzt vor diesen Jesus kommt. Mit allem, was uns beschäftigt. Er ist da. Er ist derjenige, der hier ist und bleibt. Da, wo Anklage ist, er will nicht, dass wir gehen. Er wollte auch nicht, dass die Pharisäer sich gehen. Das hat er nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, hey, wenn ihr nicht sündlos seid, dann könnt ihr gleich verschwinden, wenn ihr nicht sündlos seid. Nee, es ging eigentlich nur ums Verurteilen. Und die Pharisäer haben sich verkrümelt. Vielleicht macht ihr einfach die Augen zu und ich nehme euch mit. Das soll wie so ein Gebet sein, einfach, dass ihr mit reingeht in diese zweite Teil hier. Stell dir vor, also wenn Anklage in deinem Leben ist, vielleicht weißt du genau, weshalb du sie anklagst. Vielleicht weißt du es auch nicht mal genau, aber sie ist dir vielleicht unsympathisch und du merkst, irgendwas stimmt da nicht. Aber du bist dir sicher, dass du das richtige Urteil gefällt hast. Und so zerrst du die Person durch deine Straße, durch deinen Alltag. Du hast sie verurteilt und du lässt sie nicht mehr los. Und irgendwie stellst du aber auch fest, dass nicht nur du sie nicht mehr loslässt, sondern dass sie dich auch nicht mehr loslässt in deiner Gedanke. Alle Gedanken drehen sich um sie. Und du verabscheust sie, du willst einfach da sie loshabe. Du schleppst dabei deine Gedanken mitgefangen durch deine Stadt. Und jetzt endet vor Jesus deine Reise. Du willst, dass er dir Recht gibt. Dass er dich endlich losmacht von ihr. Und jetzt spricht er, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Vielleicht ist es nicht das, was du hören möchtest. Bin ich jetzt hier der Angeklagte, wodurch die Sache so klar ist? Was machst du? Gehst du oder bleibst du? Wo du bleibst, erfährst du, dass Jesus nicht den Stein wirft. Nicht auf die Person, aber auch nicht auf dich. Du willst endlich von ihr loskommen, dann bleib jetzt vor Jesus stehen in deiner Schuld und auch in deiner Fehlerhaftigkeit. Und Jesus wird dir Vergebung lehren, wird dir Kraft geben der Liebe und der Freiheit. Er wird dich befreien von diesen Gedanken. Vielleicht geht es dir aber auch anders und du fühlst dich selber so auf der Anklagebank. Du fühlst dich wie derjenige, der durch die Gassen gezogen wird, auf den die Finger zeigen, der keine Verteidigung hat. Und auch deine Reise endet vor Jesus. Auch bei dir hat Jesus das letzte Wort. Und er wird auf dich nicht diesen Stein werfen, wenn du vor ihm bleibst. Und auch dir gilt diese Frage, bleibst du oder gehst du? Wenn du vor ihm stehen bleibst, werden diese Ankläger und auch Worte der Anklage keine Macht mehr haben, sondern Jesus wird in seiner Liebe dir dienen. Er wird in seiner Liebe deine Schuld vergeben, wo auch echte Schuld eine Rolle spielt. Er ist derjenige, der dich freisetzt, der dir Friede mit Gott gibt und der dir zeigt, dass du seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn bist. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass du denkst, hey, da ist keine Anklage in mir. Ich fühle mich auch nicht als angeklagt. Aber dieser Gott, der so richtet, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich bin mir sicher, wenn ich den nächsten Fehler mache, dann bin ich weg von ihm. Das ist meine ganze Prägung. So haben es meine Eltern gelernt. Mach bloß nichts Falsches. Sündige bloß nicht. Und auch dir gilt, bleibst du oder gehst du? Wenn du vor Jesus bleibst, dann verspreche ich dir, dass er all die Tradition über Bord werfen wird. Und er wird dir zeigen, dass er ganz anders ist. Und dass Gott ganz anders ist. Dass er nämlich für dich gestorben ist. Für deine Schuld und deine Fehler, auch die, die du noch begehen wirst. Er ist gestorben, um dich mit seiner Liebe zu füllen. Er ist gekommen, nicht dir das Gesetz vorzuhalten, sondern dass du lernst, das Gesetz zu erfüllen durch seine Kraft und in seiner Freiheit. Und auch dir gilt die Frage, bleibst du jetzt vor Jesus und sagst, Herr, ich will dich erleben, so wie du bist, oder gehst du? Bleibst du oder gehst du? Jesus, ich danke dir, dass du da bist und ich bitte dich, dass du jetzt in deinem Heiligen Geist durch die Reihe gehst, Herr. Ich danke dir, dass du der Gleiche bist wie bei der Ehebrecherin, dass du gleich mit uns verfährst, dass du gekommen bist, Herr, für uns zu sterben, damit wir leben, dass du nicht gekommen bist, mit dem Finger auf uns zu zeigen, sondern uns zu helfen, uns aufzurichten, uns frei zu machen von Gedanken, die uns knechtet.